Willkommen beim Podcast des Haie Club Münsterland. In dieser Reihe widmen wir uns den Grundlagen einer freien Gesellschaft. Persönliche Freiheit, Privateigentum, offene Märkte, Rechtsstaatlichkeit und gutes Geld. Wir greifen Gedanken großer liberaler und österreichischer Ökonomen auf und fragen, was sie uns heute noch zu sagen haben. Mein Name ist Christoph Lüttmann. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Folge. Heute beschäftigen wir uns mit zwei der bedeutendsten Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie im 20. Jahrhundert, Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek. Beide Namen stehen für eine klare Verteidigung des freien Marktes. Beide kritisierten Sozialismus, staatliche Planung und Eingriffe in das Geldwesen. Und beide haben Gedanken formuliert, die auch heute noch erstaunlich gut helfen, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Beginnen wir mit Ludwig von Mises. Ludwig von Mises wurde 1881 in Lviv in der heutigen Ukraine geboren und starb 1973 in New York. Er war ein österreichisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Sozialphilosoph. Mises gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie im 20. Jahrhundert und als Vordenker des modernen Liberalismus. Er verteidigte zeitlebens kompromisslos den freien Markt. Zugleich kritisierte er jede Form von staatlichem Interventionismus und Sozialismus. Er war außerdem Lehrer von Friedrich August von Hayek und Murray Rothbard. Einer seiner wichtigsten Beiträge ist seine Kritik am Sozialismus. In seinem Werk Die Gemeinwirtschaft aus dem Jahr 1922 argumentierte Mises, dass Sozialismus ökonomisch unmöglich ist. Der Grund ist für ihn klar. Ohne Privateigentum an Produktionsmitteln gibt es keine echten Marktpreise. Und ohne Marktpreise fehlt die Grundlage für eine rationale Wirtschaftsrechnung. Das klingt im ersten Moment sehr theoretisch. Machen wir es einfacher. Stellen wir uns einen Betrieb vor, der Erz verarbeiten will. Nun muss entschieden werden, welches Erz soll verwendet werden. Aus welcher Quelle soll es stammen? Welche Qualität ist angemessen? Welche Transportwege sind sinnvoll und zu welchem Preis ist der Einkauf wirtschaftlich vertretbar? Der Preis löst nicht jede Frage. Natürlich müssen auch Qualität, technische Verwendbarkeit und Lieferfähigkeit berücksichtigt werden. Aber der Preis gibt eine wichtige Indikation. Er zeigt Knappheit, Nachfrage und wirtschaftliche Zweckmäßigkeit an. Wenn eine bestimmte Erzquelle sehr teuer ist, kann das ein Hinweis sein. Dieses Erz ist knapp, besonders gefragt oder aufwendig zu beschaffen. Wenn eine andere Quelle günstiger ist, stellt sich die Frage, ist die Qualität ausreichend? Ist der Transport günstig? Ist sie wirtschaftlich besser geeignet? In einer Marktwirtschaft helfen Preise also beim Vergleichen von Alternativen. Fehlen solche Preise, dann fehlt ein zentrales Orientierungssignal. Ein Planer kann zwar festlegen, welches Erz verwendet werden soll, aber er kann nicht zuverlässig berechnen, ob diese Entscheidung wirtschaftlich sinnvoll ist. Oder einfacher gesagt, ohne echte Marktpreise wird Wirtschaft schnell zu einem Raten im Nebel. Genau hier liegt Mises berühmtes Sozialismus-Kalkulationsproblem. Die logische Kette lautet: kein Privateigentum an Produktionsmitteln, daher kein freier Markt für Produktionsmittel, also keine echten Preise, somit keine Wirtschaftsrechnung. Und ohne Wirtschaftsrechnung werden Ressourcen verschwendet. Am Ende drohen Mangelwirtschaft, Armut, Chaos. Mises unterscheidet daher zwischen Verbrauchsgütern und Produktionsmitteln. Ein sozialistischer Staat kann zwar Preise für Verbrauchsgüter wie Brot oder Kleidung festlegen, aber er kann mangels Markt nicht zuverlässig ermitteln, welche echten Kosten in den Produktionsmitteln stecken, die zur Herstellung dieser Güter notwendig sind. Kurz gesagt, man kann Brot verteilen, aber ohne echte Preise kann man nicht sinnvoll berechnen, wie Brot effizient hergestellt werden soll. Ein zweiter zentraler Gedanke von Mises ist die Praxeologie. Praxeologie bedeutet die Lehre vom menschlichen Handeln. Für Mises beginnt Ökonomie mit einem einfachen Satz: Menschen handeln zielgerichtet. Sie versuchen, einen Zustand geringerer Zufriedenheit durch einen Zustand höherer Zufriedenheit zu ersetzen. Das klingt zunächst akademisch. Im Alltag ist es ganz einfach. Wenn jemand morgens Kaffee kocht, tut er das nicht zufällig. Er möchte wacher werden oder Genuss empfinden, vielleicht einfach den Tag ein wenig erträglicher beginnen. Wenn jemand Geld spart, tut er das ebenfalls aus einem Grund. Er verzichtet heute auf Konsum, weil er morgen etwas anderes erreichen möchte. Und wenn jemand ein Produkt kauft, dann deshalb, weil er dieses Produkt in diesem Moment höher bewertet als das Geld, das er dafür hergibt. Aus diesem Grundsatz leitet Mises zentrale ökonomische Begriffe ab: Mittel und Zwecke, subjektive Wertschätzung, Zeitpräferenz und Grenznutzen. Wichtig ist auch der methodologische Individualismus. Nur Individuen handeln. Nicht der Staat, nicht die Gesellschaft und nicht die Wirtschaft handeln im eigentlichen Sinne. Diese Begriffe beschreiben Zusammenschlüsse oder Ordnungen, aber handeln können letztlich nur einzelne Menschen. Ein weiterer wichtiger Bereich ist Mises Geld- und Konjunkturtheorie. Mises entwickelte die österreichische Konjunkturtheorie. Nach dieser Theorie führen künstliche Zinssenkungen durch Zentralbanken zu Fehlinvestitionen und inflationären Blasen, die schließlich in einem Crash enden. Man kann sich das vorstellen wie ein falsches Signal. Wenn eine Ampel grün zeigt, obwohl die Kreuzung eigentlich nicht frei ist, fahren die Menschen los. Nicht, weil sie alle plötzlich unvernünftig wären, sondern weil sie dem, Klammer auf, falschen, Klammer zu, Signal vertrauen. Ähnlich ist es bei künstlich niedrigen Zinsen. Unternehmer erhalten das Signal, Kapital ist günstig, langfristige Investitionen lohnen sich. Wenn dieses Signal aber nicht auf echter Ersparnis beruht, sondern künstlich erzeugt wurde, können Investitionen entstehen, die langfristig nicht tragfähig sind. Mises plädierte daher für ein stabiles Geldsystem, idealerweise mit einer hundertprozentigen Golddeckung. Zu seinen wichtigsten Werken zählen Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, die Gemeinwirtschaft, Liberalismus, Nationalökonomie und sein Hauptwerk Human Action, also menschliches Handeln. Kommen wir nun zu Friedrich August von Hayek, dem Namensgeber des Hayek Club Münsterland. Hayek wurde 1899 in Wien geboren und starb 1992 in Freiburg im Breisgau. Er war österreichischer Ökonom und Sozialphilosoph und galt als einer der bedeutendsten Denker des Liberalismus im 20. Jahrhundert. Zusammen mit Ludwig von Mises prägte er maßgeblich die österreichische Schule der Nationalökonomie. 1974 erhielt Hayek den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Bekannt wurde er als kompromissloser Verfechter der freien Marktwirtschaft und als intellektueller Gegenspieler von John Maynard Keynes. Ein zentrales Konzept bei Hayek ist das Preissystem als Kommunikationsmittel. Nach Hayek kann keine zentrale Planungsbehörde das verstreute Wissen einer Gesellschaft vollständig erfassen. Dieses Wissen liegt verteilt vor, bei Unternehmern, Konsumenten, Händlern, Produzenten, Arbeitern und vielen anderen Menschen. Freie Marktpreise wirken deshalb wie Signale. Sie bündeln Informationen über Knappheit und Nachfrage und koordinieren das Handeln der Menschen. Ein Beispiel: Wenn ein bestimmter Rohstoff knapper wird, steigt sein Preis. Darauf reagieren Menschen. Käufer überlegen, ob sie sparsamer damit umgehen oder Alternativen suchen. Produzenten prüfen, ob es sich lohnt, mehr davon anzubieten. Händler passen ihre Entscheidungen an. Niemand muss dafür zentral alle Informationen sammeln. Der Preis selbst trägt die Information weiter. Man könnte fast sagen, Preise sind die Kurznachrichten des Marktes. Kurz, knapp, manchmal unangenehm, aber unglaublich informativ. Hayek spricht außerdem von spontaner Ordnung. Gesellschaftliche Institutionen wie Geld, Sprache oder der Markt entstehen nicht unbedingt durch bewusste Planung. Sie entwickeln sich evolutionär als unbeabsichtigtes Ergebnis menschlichen Handels. Das ist ein starker Gedanke. Niemand hat die deutsche Sprache vollständig am Reißbrett entworfen. Und trotzdem können wir miteinander sprechen. Niemand hat den Markt als Ganzes konstruiert. Und trotzdem koordinieren sich Millionen von Menschen über Preise, Tausch und Erwartungen. Hayeks Kritik an der Planwirtschaft hängt genau damit zusammen. Wenn Wissen dezentral verteilt ist, kann ein Staat die Wirtschaft nicht zentral steuern, ohne an diesem Wissensproblem zu scheitern. Die notwendigen Informationen sind zu dynamisch, zu verstreut und zu situationsabhängig. Während Keynes auf aktive staatliche Nachfragesteuerung zur Überwindung von Krisen setzte, plädierte Hayek für freie Markt-Selbstheilung. Staatliche Zinseingriffe sah er selbst als Ursache von Krisen. Auch Hayeks Geldtheorie ist wichtig. Hayek sah Geld nicht als neutrales Tauschmittel. Veränderungen der Geldmenge verzerren relative Preise. Und wenn Preise verzerrt werden, treffen Menschen Entscheidungen auf Grundlage falscher Signale. Hier spielt der Cantillon-Effekt eine wichtige Rolle. Neues Geld gelangt nicht gleichmäßig und gleichzeitig zu allen Menschen. Es fließt an bestimmten Punkten in den Markt. Zum Beispiel über Bankkredite an bestimmte Unternehmen. Die Erstempfänger des neuen Geldes können Güter kaufen, bevor die Preise steigen. Spätere Empfänger erhalten das Geld erst, wenn sich Preise bereits verändert haben. Dadurch verschieben sich Preisrelationen. Auch hier geht es wieder um Signale. Preise sollen Knappheit anzeigen. Wird aber künstlich neues Geld geschaffen, werden diese Signale verfälscht. Marktteilnehmer können dann zu falschen wirtschaftlichen Entscheidungen verleitet werden. Hayeks monetäre Konjunkturtheorie beschreibt diesen Boom-and-Bust-Prozess in mehreren Schritten. Die Zentralbank senkt den Leitzins unter den natürlichen Zins. Banken vergeben billige Kredite, es entsteht ein künstlicher Boom. Unternehmen tätigen zu langfristige Investitionen. Dann führen Geldknappheit oder Inflation zu Zinserhöhungen, Kredite platzen und die Krise bereinigt den Markt. Zu veranschaulichen dient das sogenannte Hayek'sche Dreieck. Es zeigt die Stufen der Produktion: Rohstoffe, Zwischengüter, Kapitalgüter und Endprodukte. Also zum Beispiel Eisenerz, Stahl, Maschinen und schließlich Autos. Dieses Modell zeigt, wie Geld, Zinsen und Zeit in der Produktion zusammenhängen. Und es zeigt, was passiert, wenn die Zentralbank diesen Prozess durch billiges Geld stört. Man kann eine Wirtschaft eben nicht dauerhaft durch Kreditdrucken vergrößern, ohne die Balance zwischen Sparen und Konsumieren zu beschädigen. In seinem späteren Werk Die Entstaatlichung des Geldes zog Hayek daraus eine radikale Konsequenz. Er forderte die Abschaffung des staatlichen Geldmonopols. Private Banken und Institutionen sollten eigene Währungen herausgeben dürfen. Die Bürger würden dann im Alltag jene Währung wählen, die sich als stabil und wertbeständig erweist. Wer inflationiert, verliert Kunden. Dieser Gedanke des privaten Währungswettbewerbs gilt heute als intellektuelles Fundament für Kryptowährungen wie Bitcoin, weil diese außerhalb staatlicher Kontrolle und zentralbankpolitischer Steuerung operieren. Zu Hayeks wichtigsten Werken gehören Der Weg zur Knechtschaft, Die Verfassung der Freiheit sowie Recht, Gesetzgebung und Freiheit. In Der Weg zur Knechtschaft warnt Hayek vor den Gefahren des Kollektivismus. Zunehmende staatliche Wirtschaftsplanung führt nach Hayek zum Verlust persönlicher Freiheit und endet im Totalitarismus. Wenn man Mises und Hayek gemeinsam betrachtet, erkennt man eine starke Verbindung. Mises zeigt, warum Sozialismus an der Wirtschaftsrechnung scheitert. Hayek zeigt, warum zentrale Planung am Wissensproblem scheitert. Mises betont die Logik menschlichen Handelns. Hayek betont die Bedeutung dezentralen Wissens und freier Preissignale. Beide verteidigen den freien Markt. Beide warnen vor Interventionismus und sehen in staatlichen Eingriffen in Geld und Zins eine Ursache wirtschaftlicher Fehlentwicklungen. Und beide erinnern uns daran, dass Freiheit nicht nur ein moralisches Ideal ist. Freiheit ist auch eine praktische Voraussetzung dafür, dass Menschen Informationen nutzen, Preise bilden, Verantwortung übernehmen und wirtschaftlich sinnvoll handeln können. Ganz einfach gesagt, wenn Menschen frei handeln dürfen, entsteht Ordnung nicht durch einen zentralen Befehl. Sie entsteht durch das Zusammenspiel vieler einzelner Entscheidungen. Das war unsere heutige Folge zu Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek. Vielen Dank fürs Zuhören.